Willkommen zum Podcast Selbstführung und Leadership Development, der sich an unternehmerische Menschen richtet, die sich eigenverantwortlich und selbstwirksam steuern wollen. Hallo, mein Name ist Burkhard Benzmann. Ich begleite unternehmerische Menschen vor allem in Veränderungssituationen. In dieser Podcast-Episode spreche ich mit Tim Fröhle, der in seiner Heimatregion bereits zum wiederholten Male einen Kongress, nämlich die VillageCon, auf die Beine gestellt hat. Das Konzept hat es in sich. Klug ausgewählte Speaker und interaktiver Austausch bilden den Hintergrund für Begegnungen von unternehmerischen Menschen aus vollkommen unterschiedlichen Branchen. Ich spreche mit Tim Fröhle über seine Idee, über die Umsetzung und natürlich auch über seine zukünftigen Pläne. Hallo Tim, danke, dass du dir Zeit genommen hast für ein Interview und wir uns dazu in den neuen Räumen hier in meiner LD21 treffen können.
Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Vielleicht ganz kurz müssen wir was erzählen, wie wir uns kennengelernt haben. Das können wir vielleicht einschieben hier, schon mal ein bisschen vorziehen. Der Stoppelmarkt in Vechta, ein berühmt-berüchtigtes, jedes Jahr stattfindendes Event, wo manche Leute sagen, es ist ein Jahrmarkt, andere Leute sagen, da gehen die Leute aus der Region hin, um doll zu feiern. Mehr will ich gar nicht sagen. Da haben wir uns getroffen. Ist das schon ein Beispiel dafür? Stoppelmarkt, würde man dich da typischerweise treffen? Fühlst du dich da schon verwachsen mit der Region?
Definitiv. Das ist ja eigentlich das Event des Jahres aus meiner Heimat. Und das ist eigentlich genau dazu da, um gesellig Leute kennenzulernen, alte Bekannte wiederzutreffen. Und das ist einfach eine schöne Möglichkeit, auch mal abseits des Alltags auch mal bei einem Bierchen miteinander in Kontakt zu kommen. Ja. Und so haben wir uns ja auch beide kennengelernt.
So haben wir uns kennengelernt, sage ich gleich auch nochmal was dazu. Das ist dann schon Brauchtum, dieser Jahrmarkt, weiß ich gar nicht. Es ist ja noch mehr ein Volksfest eigentlich dann, glaube ich. Ja,
genau. Und es geht sogar so weit, dass Kalenderzettel abgerissen werden, bis dann endlich dieser Tag des Stoppelmarkts wieder da ist pro Jahr. Und da gibt es viele Leute, die sich auch extra dafür Urlaub nehmen und auch Geld sparen, um dann vollends dieses Event auch ausleben zu können.
Wir wollen mal gucken, bestimmte Details sollte man ausblenden, aber dieser Aspekt der Gastlichkeit, glaube ich, gehört auf jeden Fall dazu. Ja. Wir sind uns über den Weg gelaufen. Die Brücke hat wieder mal, kann ich sagen, die Motorsportagentur, ist eigentlich mehr schon mittlerweile als eine Motorsportagentur, nämlich To Limit aus Lohne, ja auch in der Provinz letztlich, hat die Brücke gebaut. Da haben wir ja schon ein paar Mal im Podcast auch drüber gesprochen. Ich hatte auch schon den Chef von Cianze, Hans-Bernd Kamps, auch bei mir schon im Gespräch. Sie sind vor allen Dingen eben auch Menschenverknüpfer. Und ich würde mal hier mit einsteigen und sagen, ich habe dich da als sehr engagiert mit Themen wie IT, Innovation, Unternehmenskultur, Faktor Mensch, sowas wahrgenommen. Und so hatte Hans-Bernd Kamps von To Limit uns auch verknüpft. So nach dem Motto, ihr werdet bestimmt was miteinander anfangen können. So. Was treibt dich an? Vielleicht ein bisschen, dass die Hörer ein Bild von dir bekommen. Du bist, habe ich gerade gelernt, 32. Aber du engagierst dich sehr stark in der Region für genau diese Themen.
Genau.
Erzähl ein bisschen was.
Ja, also ich bin gebürtig aus Vechta und das ist eine Stadt oder eine Region, die ich sehr zu schätzen gelernt habe. Nicht nur was familiäre Verhältnisse angeht, sondern auch grundsätzlich die Umgebung. Muss aber auch gestehen, ich war seitdem nie wieder hier in der Region beruflich tätig. Mhm. Mein Ziel war es immer, einmal vom Startup über Mittelstand bis zum Großkonzern Berufserfahrung zu sammeln. Mhm. Und das hat dazu geführt, dass ich aber nie wirklich den Blick auf die Region verloren habe. Mhm. Was vielleicht sogar ein bisschen besser war, weil ich habe halt wirklich so ein bisschen auf der Metaebene immer mit einem Auge auf die Region geschaut und geguckt, wie entwickelt sich die Region gerade, wie geht es gerade den Großstädten, wie geht es den anderen Firmen und was kann ich da eigentlich von lernen. Mhm. Und mein Ziel war es dann, irgendwann zu sagen, okay, ich habe hier eine gewisse Kompetenz und Know-how aufgebaut, was ich gerne der Region zur Verfügung stellen möchte. Mhm.
Erzähl ein bisschen was zu deinen Stationen, die du jetzt, zum Teil bist du ja auch noch in einer Station gerade mittendrin.
Genau, also ich bin nach einem dualen Studium nach Düsseldorf gegangen, habe da im IT-Projektmanagement gearbeitet, bin dann nach Hamburg gewechselt, um in einem Fintech-Startup, was sehr stark fremdkapitalfinanziert war, zu arbeiten. Mhm. Und das war eine ganz andere Art des Arbeitens, nicht zuletzt, weil wir natürlich null Geldsorgen hatten damals am Anfang, weil einfach im dreistelligen Millionenbereich Geld vorhanden war. Mhm. Und dann hat es mich so ein bisschen in die Beratung verschlagen, weil ich gerne einfach diesen Werkzeugkasten eines Beraters lernen wollte, ja. Also gerade was so Methodik angeht. Und bin dann jetzt im Großkonzern bei Lufthansa im Bereich IT-Sicherheit, wo ich dann versuche, halt IT-Sicherheitsvorfälle abzuwenden.
Mhm. Mhm. Du bist dann in dem Bereich ja auch schon stark spezialisiert, denke ich mal. Auf der anderen Seite aber hast du ja offensichtlich sowas wie eine Art ich möchte was sagen, Veranstalter, Gründer, Gen oder sowas in dir drin, was jetzt auch zum Ausbruch, hätte ich fast gesagt, zum Ausdruck zumindest gekommen ist. Mhm. Nämlich, und das war ja einer der Punkte, von denen ich auch etwas mitbekommen hatte, du hast ein Konzept, muss man sagen, es ist ja nicht nur eine Konferenz, sondern es ist ein Konzept, was da heißt VillageCon, erfunden und in die Welt gebracht und entwickelst es im Moment weiter. Und ich sag mal, einer der Aspekte ist ja, die Provinz ist sexy. Was ist die VillageCon? Erzähl uns ein bisschen was davon. Und du hast ja jetzt auch Erfahrungen, weil du sie hast, wie oft schon gemacht?
Zweimal.
Ja, du hast sie zweimal auch durchgeführt. Du bist jetzt dabei, sie fürs nächste Jahr vorzubereiten. Was ist VillageCon? Jetzt könnte man schon mal raten. Village, klar, das können wir uns übersetzen. Con, Konferenz, aber Con sicherlich auch irgendwie sowas wie Zusammenarbeit?
Das ist genau richtig. Mein Ziel war eigentlich das Know-how und das Wissen, was ich in mir trage, aber auch durch meine Partner und Netzwerke generieren konnte, direkt vor die Haustür zu bringen. Mhm. Ich habe festgestellt, dass der prosperierende Mittelstand, muss man ja sagen, hier in der Region, es unverhältnismäßig schwer hat, sich dieses Wissen anzueignen. Mhm. Es gibt gefühlt in der Großstadt wöchentlich Veranstaltungen, die das Thema Innovation, Trends und so weiter begleiten. Aber hier vor Ort gibt es sowas nicht. Mhm. Und ich wollte bewusst halt dieses Konzept bauen, was halt für den Mittelstand vor Ort dann auch passt. Mhm. Das heißt konkret, ich wollte eine Veranstaltung ins Leben rufen, die großen Unternehmen, wie zum Beispiel Microsoft und SAP, das waren meine ersten Sponsoren im ersten Jahr, einfach nach Vechta zu bringen und vor der Haustür mit den Unternehmern und Unternehmen in Verbindung zu bringen.
Gib uns eben nochmal kurz einen Hinweis dazu. Vechta liegt im nordwestdeutschen Bereich, also für die Österreicher zum Beispiel, die diesen Podcast hören, im Bereich Nordwestdeutschland und ist schon plattes Land sozusagen. Wie viele Einwohner?
Also Vechta an sich hat 32.000 Einwohner, ist auf der Hansa-Linie in der Achse zwischen Bremen und Osnabrück beheimatet in Niedersachsen und zeichnet sich eigentlich im Großen und Ganzen durch einen sehr, sehr starken Mittelstand aus im produzierenden Gewerbe. Handwerker ist natürlich auch ein großes Thema hier. Immer mehr Dienstleister sammeln sich hier halt auch an.
Ja.
Und wir haben eigentlich, auch wenn wir jetzt auch zu dem Thema Hidden Champions kommen, alleine drei Hidden Champions in der Region hier. Das ist einmal die Firma Grimme, Pöppelmann und Big Dutchman, die natürlich dann quasi, also Grimme ist ja Hersteller für Kartoffelroder und glaube ich jetzt seit letzter Woche auch in den Top 15 der innovativsten Unternehmen Deutschlands, habe ich gesehen.
Passt ganz gut, weil ich in dem vorhergehenden Podcast ja auch schon mal über die Innovate gesprochen habe von Wolf Görz, der sagte ja auch was. Ja. Und wir da auch die Firma Grimme gerade als innovatives Unternehmen auch erwähnt hatten, ja.
Genau. Und das Ziel mit dieser Konferenz war eigentlich, weil ich eigentlich vier Dimensionen proklamiere, die ich für den Erfolg eines Unternehmens für wichtig erachte. Mhm. Das ist auf der einen Seite IT und Technologie, dann die Unternehmenskultur, den Faktor Mensch und Prozesse und Systeme. Mhm. So, und im Zusammenspiel dieser vier Dimensionen sehe ich einen großen Mehrwert einfach für Unternehmen, viele Dinge auch quasi zielführend umzusetzen. Mhm. Weil Beispiel, nehmen wir an, wir haben irgendwie das beste CRM-Tool der Welt, nehmen wir jetzt mal als Beispiel Salesforce. Mhm. Wenn man die Mitarbeiter nicht sauber abholt, dann wird das beste Tool nicht funktionieren. Genauso wenig, wenn man die Prozesse dabei nicht betrachtet. Mhm. Und wenn die Unternehmenskultur auch solche neuen Technologien gar nicht zulässt, dann wird es auch umso schwieriger, natürlich diese Technologie auch einzuführen.
Ja.
Und das im Wechselspiel natürlich dann auch im Programm auch zu hinterlegen und dann auch bewusst diese Silos im Unternehmen aufzubrechen und dann auch, ich sag mal, ITler mit Personalern in Verbindung zu bringen, die vielleicht sonst eher nicht, auch aus hierarchischen Gründen, nicht viel miteinander zu tun haben, dann auch bewusst mal gegeneinander laufen zu lassen und zu sagen, okay, wir sind, glaube ich, wir sitzen in einem Boot, wir können auch gemeinsam an einem Ziel arbeiten und wir müssen uns jetzt nicht irgendwie hinter unseren Rollen verstecken, weil ich natürlich dann auch diesen Faktor Mensch einfach sehr ins Zentrum rücke. Und das ist dann auch wieder, um die Brücke zu Hans-Bernd Kamm zu kriegen, das war quasi dann auch unser unsere Basis, uns kennenzulernen, weil wir, glaube ich, beide da sehr auf den Fokus Mensch dann achten.
Ja, und das glaube ich auch, dass das verbindet euch oder uns ganz stark. Wenn du die vier Bereiche nimmst und die vier Treiber oder die vier Perspektiven, wie immer wir das nennen wollen, dann war das für dich ja offensichtlich auch Grundlage für die konzeptuelle Gestaltung des Kongresses erstmal an der Stelle. Genau. Also es gibt eine Region, es gibt, das habe ich rausgehört und das habe ich auch in Vorgesprächen mit dir ja auch schon mal erfahren, es gibt auch einen Wunsch von dir, auch der Region durchaus etwas zurückzugeben für den auch ländlich geprägten Bereich, der aber mittlerweile einfach auch eben sehr viel Mittelstand hat und auch produzierende, aber auch Dienstleistungsbereiche hat, den Raum zu geben zum Lernen, das war auch das, was ich so, und zum Reflektieren und zum Verknüpfen. Wie muss ich mir, wenn ich nicht dabei war, jetzt eine VillageCon vorstellen? Also ist das mehrtägig? Welche Formate finde ich dort vor? Und wie gehe ich da wieder weg sozusagen? Also was habe ich denn gelernt oder wie habe ich aufgetankt?
Genau. Also ich möchte mir nicht anmaßen, mit meinen 32 irgendwie als Oberlehrer daherzukommen und zu sagen, okay, ihr müsst jetzt das und das befolgen und dann seid ihr erfolgreich für die Zukunft. Das kann ich nicht und will ich nicht. Sondern mir geht es eher darum, auf einer Seite Impulse zu setzen über eine große Bühne, wo Keynotes dann von bekannten Personen abgehalten werden, die einfach, ich sag mal, aus ihrem Alltag oder aus von ihrer Person her Geschichten erzählen. Und auf der anderen Seite gibt es dann eine Ausstellungsfläche, die Technologie auch zum Anfassen bringen soll. Also dieses Jahr hatte ich einen ganz großen Wert auf Technologie gelegt, die auch quasi, die man einmal haptisch auch erfassen kann. Ja. Ich habe 7 verschiedene Datenbrillen da gehabt. Ich habe so einen Roboter da gehabt, so einen humanoiden Roboter, Pepper heißt der, wo man mal einfach mit ihm sprechen konnte, um zu sehen, wie weit ist denn die Technologie eigentlich und dann die Brücke zu schlagen in das Unternehmen. Wie kann dann so ein Roboter eigentlich auch, ich sag mal, Arbeit abnehmen? Oder wie kann man zum Beispiel mit Datenbrillen auch Reisekosten sparen? Ja. Also mir geht es immer darum, nicht nur, ich sag mal, Trends darzulegen, sondern immer auch die Brücke zu schlagen, was bringt uns das eigentlich auch im Mittelstand? Weil nicht jeder Trend ist sinnvoll und nicht jede Technologie hat einen Mehrwert, sondern man muss auch aufpassen, dass man nicht einfach, ich sag mal, diesen Trendwahn hinterher springt, wo man sagt, okay, das ist jetzt neu, also müssen wir das tun, sondern das muss immer eine Relevanz für den Mittelstand haben. Und ein bekannter Geschäftsführer sagt immer ganz klar, ich habe nur 2 Fragen. Ne? Was kostet mich das und was habe ich davon? Und das sind ja eigentlich auch genau die Fragen, die ja auch diese Region hier ausmachen. Und das ist sind harte 2 Fragen. Ja. Und die muss ich natürlich auch mit meinem Konzept beantworten können.
Klar. Es ist dir aber schon zum zweiten Mal gelungen jetzt.
Genau.
Und, ja, du sagst das so locker. Ich meine, es gibt ja auch andere Leute, die sagen, oh, ich mache jetzt mal einen Kongress und die meisten müssen jetzt die Hörerinnen und Hörer wahrscheinlich nicht weit gucken. Da wird es bestimmt das eine oder andere geben, was sofort als Pflänzchen wieder eingegangen ist oder was vielleicht am Markt vorbei auch war. Du hast ja sofort eine Resonanz gehabt.
Definitiv. Also ich habe im Schnitt so 200 Besucher gehabt, die da waren. Und was ich dieses Jahr auch neu...
Besucher heißt eben auch zahlende Besucher.
Genau.
Ja, das ist ja, ich meine, weil vorbeikommen und Prospekte sammeln ist ja nicht das Thema, sondern bezahlen dafür, eine Top-Leistung kriegen und da weggehen, auch im Sinne von Impulse, Vernetzung, solche Aspekte.
Genau. Und das, was dann noch dazugekommen ist, ist halt so ein Workshop-Charakter, wo man sich dann halt nicht nur berieseln lassen kann über Keynotes, die ja quasi eher dann frontal durchlaufen, sondern dass man sich auch mit sich selber, mit seiner Persönlichkeit auseinandersetzen kann, wenn man möchte, weil es auch zum Beispiel ging, wie viel Emotionalität muss eine Führungskraft eigentlich heutzutage haben? Da gibt es da auch eine gewisse Empathie, die man als Führungskraft haben muss in der heutigen Zeit. Und das ist ein super spannendes Thema, wo wir natürlich uns gerade, ich glaube, da kannst du wahrscheinlich besser auch drüber sprechen, wir einen Wandel haben, weg von Mitarbeiter sind nur Mittel zum Zweck, um die Arbeit zu verrichten, hinzu, ich versuche den Purpose weiter rauszustellen und die Mitarbeiter zu motivieren, dann auch aus eigenen Stücken heraus das Unternehmen nach vorne zu bringen und nicht nur zu warten, bis der Vorgesetzte sagt, bitte mach jetzt das bis zu der und der Uhrzeit.
Ja. Also mit Sicherheit, ja. Das passt da gut rein. Ich bin immer noch am Rätseln, wie bist du denn drauf gekommen? Also so ein Ding zu stemmen, ich meine, ich kenne es ja nun auch aus eigenen Erfahrungen heraus, dann hast du, Wolf Görz sagt es auch, Mensch, dann konnte ich auch irgendwann, wurde ich auch nachts wach, weil mir wieder einfiel, was ich noch machen musste oder haben wir denn dies gemacht und das gemacht. Ja. Wenn man sowas erfindet und dann auch noch umsetzt und dann auch der Kümmerer ist ja letztlich, was hat dich dazu angetrieben und was waren vielleicht auch Lessons learned?
Ja, gute Frage. Ich hatte damals als Jugendlicher die Chance, mit dem Wirtschaftsförderer und dem ehemaligen Bürgermeister eine kleine Gruppe zu bilden, wo wir quasi aus der Sicht der Jugendlichen sagen können oder konnten, was uns halt einfach begeistert, wo wir gerne noch irgendwie einen Spielplatz haben wollten, was uns noch gerne an Infrastruktur fehlt, damit die Stadt noch lebenswerter wird. Und da habe ich ganz viele Personen und Netzwerke generieren können, habe eine Umfrage mit Studenten gemacht, habe die dann im Stadtrat vorgestellt und darauf basierend gab es dann auch Maßnahmen, die getroffen wurden. Mhm. Und das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich muss gestehen, ich bin jetzt nicht politisch sehr engagiert, möchte aber trotzdem die Region stark nach vorne bringen. Mhm. Und nach einer Zeit kam bei mir so ein bisschen das Gefühl auf, ich muss dieser Region auch was zurückgeben, weil ich habe bisher ja in Anführungsstrichen nur genutzt, niest. Ja, ja. Und die Zeit ist jetzt reif, dass ich dann auch mal was zurückgeben kann. Mhm. Und der naiven Idee habe ich mich dann hingegeben, zu sagen, ich kann noch so einen Kongress mal an einem Wochenende organisieren. Ich aktiviere mein Netzwerk einfach, rufe bei der Stadt Vechta an und sage einfach, hier, ich habe da eine Idee, kriege da eine Location für. Mhm. Und dann hat sich das. Mhm. Ich wurde relativ schnell eines Besseren belehrt, weil das nicht in einem Wochenende zu stemmen ist. Und diese Leidenschaft, und du hattest ja angesprochen, Leidenschaft, die Leidenschaft, ich kann dann auch einfach nicht mehr aufhören. Ich habe dann so viel Energie aus dieser Sache dann gezogen, dass ich dann immer weitermachen konnte. Mhm. Und habe dann diese vermeintlichen Mehrarbeiten und Nachtzuschläge, die ich dann machen musste, habe dann billigend in Kauf genommen, einfach weil ich dieses Ziel haben wollte. Ich wollte der Region dann einen Mehrwert bieten. Und ich wollte
neben deiner normalen Tätigkeit, ja. Genau. Du hast ja da schon noch mal was Anspruchsvolles als Normalbeschäftigung.
Genau, und das ist halt das, was es nicht einfach macht, weil das ist nicht eine Sache, die ich aus kommerziellen Gründen mache, sondern einfach aus dem inneren Überzeugung heraus, dass das einen Mehrwert für die Region bringt und dass ich diesen Wandel mitgestalten kann.
Ja.
Also ich möchte nicht, ich sag mal, den Leuten als Oberlehrer sagen, was man machen muss, sondern ich möchte eine sinnvolle Erweiterung sein, dass das Unternehmen in die Lage kommt, alles zu bekommen und zu nutzen, um das halt dann auch umzusetzen.
Dann hast du aber durchgehalten. Das ist ja der wichtige Punkt dabei. Du stellst fest, ups, das ist doch eine ganze Menge Arbeit, aber auch eine gehörige Portion. Das ist für mich durchaus positiv besetzt von Naivität. Denn wenn man vorher wüsste, was das alles ist, was man da machen muss, würde man es vielleicht nicht tun.
Genau.
Aber so kommt man jetzt aus der Komfort in die Lernzone rein und sagt, ja, das geht und irgendwie wir lernen beim Tun. So war es bei dir?
Ja, definitiv. Und ich wollte auch unbedingt meine Komfortzone testen. Ich wollte unbedingt schauen, wie weit kann ich gehen, wie viel Risiko bin ich bereit einzugehen. Weil ich habe zuvor nicht eine Veranstaltung organisiert. Und ich habe als allererste Veranstaltung den Rasterdom in Vechta gemietet.
Das ist eine große Veranstaltungslocation.
Genau, das ist die Heimatspielstätte der Raster-Vechter Basketballmannschaft, die in der ersten Basketball-Bundesliga auch jetzt natürlich für Sensationen gesorgt hat. Und zu Spielen der Raster-Mannschaft sind 3200 Leute ungefähr im Rasterdom. Das ist halt eine relativ große Veranstaltungshalle. Und ich wollte halt immer diese ganzen Eigenschaften, die Deutschen halt auch nicht die ab und zu abgesprochen werden, wie Größen oder Großdenken und mutig sein, Risiko eingehen. Das wollte ich alles mal mit mir selber testen, zu schauen, wo fange ich dann an auch zu zittern und wo hört es dann eigentlich auf. Und ich habe dann versucht auch genau das mal zu machen und ich muss ganz ehrlich sagen, das geht auch nicht spurlos an einem vorüber. Mhm. Du hast es gerade gesagt, ich mache das nebenbei und das geht schon sehr stark an die Substanz. Und ich muss halt auch schauen, dass ich meinen Energiespeicher auch irgendwann wieder auflade, dass ich auch auf mich Acht gebe. Aber diese Leidenschaft und diese Begeisterung für diese Sache ist eine sprudelnde Energiequelle, wo man dann immer wieder feststellt, Wahnsinn, wie schafft man das eigentlich alles? Weil manchmal muss man sich dann auch selber kneifen, dass man denkt so, Wahnsinn. Und dann machen sich wieder neue Türen auf.
Ja.
Dann lerne ich zum Beispiel dich kennen und freue mich unheimlich, dass ich da wieder eine neue Sichtweise bekomme. Und jetzt für nächstes Jahr habe ich auch schon tolle Speaker wie Dr. Gerhard Kromme und den estländischen Botschafter. Und das sind halt alles so Sachen, die ich mir eigentlich nie erträumt hätte und die aber jetzt einfach eintreten, weil man einfach von 0 auf 1 gegangen ist und weil man einfach mal den Mut gehabt hat, sowas einfach zu machen.
Ja, was ja auch, deswegen finde ich dich so spannend auch jetzt für den Podcast, der ja nun auch über die Grenzen der Region sowieso, aber auch der Grenzen eben Deutschlands auch gehört wird, auch Mut zu machen und auch zu schauen, ja, auch in der Provinz können wir Sachen machen. Wir können auch selber etwas beitragen. Das ist vielleicht am Anfang sowas wie ein ehrenamtliches Engagement, aber oft entsteht daraus auch eine Geschäftsidee. Auch darüber können wir ja gleich nochmal sprechen, im Sinne von, wie willst du es jetzt professionalisieren und weitertreiben. Wobei, es ist ja schon professionell, weil du hast ja sofort diesen Dom dann auch vollgekriegt. Also du hast ja da Aussteller hinbekommen, du hast die Location genutzt dabei, du hast Bühnensituationen, Workshop-Situationen geschafft. Also insofern, das hat ja schon geklappt. Das heißt, der Mut wurde belohnt, oder?
Definitiv. Mhm. Also ich wünsche mir natürlich schon für nächstes Jahr, dass viel mehr Unternehmen da auch drüber Bescheid wissen, weil ich kriege auch ganz oft das Feedback, oh, hätte ich das gewusst, dann wäre ich auch gekommen.
Ja.
Und das ist natürlich dann auch da, wo dann auch so ein paar Sachen hinten runterfallen. Mhm. Ist natürlich, wenn man dann auch nicht so ein großes Team hat, was einen unterstützt, dann ist man natürlich auch sein eigenes Limit dann irgendwann. Mhm. Also man kann nicht alles schaffen, man muss dann auch stark abwägen, was ist jetzt wirklich wichtig, auf welche Sache lege ich den Fokus. Und das führt dazu, dass man dann halt nicht alle Unternehmen anschreiben kann, um dann zu sagen, Achtung, hier gibt es eine schöne Veranstaltung, wo viele Führungskräfte und Mitarbeiter hinkommen können. Sondern dann ist es halt einfach so. Und 200, 250 Leute ist dann halt auch schon das Minimum. Weil diese
Das sagst du so. Ich habe die Erfahrung in meinem Kongress gemacht, dass ich sagte, ich will eigentlich eher nur 100 haben, weil die 100 dann auch miteinander in Interaktion gehen können. Ja. Und habe denen dann natürlich auch durchaus knackige Preise abverlangt, so ungefähr. Du sagst aber, ich habe den Anspruch, auch wirklich die Region dort in den Dialog zu bringen. Und deswegen eher von der Zahl etwas mehr. Da bleibst du ja auch bei. Ne? Also du hast ja jetzt damit auch gute Erfahrungen gemacht und hast gesagt, die müssen es sein und besser noch drüber. A, weil ein Bedarf da ist und B, weil es natürlich auch hilft, schwarze Zahlen zu schreiben, denke ich mal.
Das auf jeden Fall. Auf der anderen Seite sehe ich halt auch das Potenzial hier in der Region, dass man halt auch mal, ich sag mal, über den Tellerrand hinaus mit anderen Unternehmen in Kontakt tritt, andere Abteilungen im Unternehmen kennenlernt, auch mal vielleicht eine andere Sichtweise bekommt. Und mein Ziel ist natürlich auch, die Leute miteinander zu verbinden. Mhm. Und dass man dann halt lose Enden, die vielleicht im Alltag da sind, vielleicht durch so eine Veranstaltung auch wieder miteinander verknüpfen kann. Genau. Und das dann natürlich gepaart mit einer Aftershow-Party, wo man dann auch komplett aus dem Kontext heraus mal auch die Leute kennenlernen kann. Mhm. Und deswegen, das ist auch so ein bisschen das, wo ich ja auch so einen großen Wert drauf lege, ist, dass man auch sich als Person und Mensch kennenlernt. Also, wenn wir jetzt irgendwie den Fall haben, dass Menschen sich hinter Rollen und Funktionen verstecken, dann wird das Individuum ja gar nicht mehr betrachtet.
Ja.
Und ich halte es für durchaus sinnvoll, vielleicht kannst du mir da auch noch Feedback zu geben, dass sich Teams auch sehr stark mit sich selber auseinandersetzen. Mhm. Welche Art von Persönlichkeit bin ich denn eigentlich gerade? Wo habe ich meine Stärken und meine Schwächen? Und es geht ja nicht darum, das transparent zu machen, um eine Angriffsfläche für Personen zu bilden, sondern um wirklich sich miteinander auseinanderzusetzen und dann zu wissen, okay, der macht das zwar nicht, aber ich weiß auch warum.
Ja.
Und dann nehme ich jemanden, der das quasi sehr gut kann und dann kann man das auch sehr schön verteilen im Team und dann macht jeder das, was er mit seinen Stärken und Talente auch viel einfacher umsetzen kann.
Bin ich bei dir und das wäre so als ein ganz kleiner Teil einer Antwort in den 7 Feldern der Selbstführung. Mein Modell ist es ja eben dieses Feld Mitarbeiter, Partner, Netzwerke, wo es darum geht, auch wirklich zu schauen auf der einen Seite, wie passen wir eigentlich zusammen, welche Eigenschaften brauche ich im Team, wie muss ich das Team schlau zusammensetzen und natürlich damit verbunden auch die Frage, wie muss ich A, jeder Einzelne entwickeln und B, wie müssen wir uns als Gruppe auch weiterentwickeln? Und das kann ich mir auch vorstellen in so einem Kongress auch entweder als meinen Beitrag oder von irgendwem als Beitrag zu nehmen, dass man sagt, wir laden dazu ein, dass sich auch jeder im Team selbst reflektiert, weil es eben positiv einzahlt auf die Performance des Teams. So, also darum ist es bei mir das vierte Feld da drin, das habe ich auch gelernt in vielen Interviews, die ich geführt habe dazu. Da müssen wir jeden Einzelnen ermuntern, an sich zu arbeiten, aber das ist auch ein Teamsport. Erfolgreich zu arbeiten ist ein Teamsport. Also bin ich bei dir und da können wir sicherlich auch noch ein bisschen was aufsetzen und sagen, da gibt es auch Angebote. Man muss den Mut natürlich auch dann haben, aber da bin ich dann wieder bei der Vorbildfunktion auch des unternehmerischen Menschen, männlich wie weiblich. Ob ich jetzt Angestellter bin oder ob mir das Unternehmen gehört, bei den zahlreichen Mittelständlern hast du es ja auch, du hast Familienbetriebe, du hast Angestellte und ich finde ein ganz zentraler Punkt, da stimme ich dir völlig zu, der Mensch selbst muss auch erkennbar sein. Also man muss nicht immer authentisch sein. Wenn man montags morgens Mist drauf ist, dann muss man nicht authentisch sein, dann muss man sich selbst disziplinieren. Ja. Aber vom Grundsatz her denke ich auch, wenn wir mal ein bisschen das Visier hochklappen und uns anschauen und sagen, wir sind alle verletzlich, aber deswegen müssen wir uns ja nicht gegenseitig auf die Nase hauen, sondern lass uns gemeinsam lernen, bin ich völlig bei dir.
Und das hat in meiner Erfahrung auch gezeigt, dass man, wenn man eine gewisse Art von Verletzlichkeit einfach zeigt und einfach sagt, du, sorry, im Moment geht es mir gerade nicht gut, weil ich habe hier gerade ein privates Thema oder ich habe gerade ein Thema im Kopf, was mich beschäftigt, ja, dann kann die Person gegenüber das viel besser einschätzen und nimmt das vielleicht nicht so persönlich, wenn ich vielleicht nicht so antworte, wie man sich das vorstellt, ja, oder wie man das gewohnt ist.
Ja. Und das ist dann eben, ja, auch, aber das muss man lernen. Also wenn du in einer Unternehmenskultur, da bist du wieder in einer Unternehmenskultur bist, Schwäche zeigen gleich bestraft wird, dann wirst du das einmal machen und nie wieder. Sonst hast du ein Problem. Sag mir mal an der Stelle, da bin ich hartnäckig auch, Stichwort Lessons Learned. Du hast jetzt den Kongress zweimal gemacht. Was sind die wichtigsten Erkenntnisse für dich?
Die wichtigsten Erkenntnisse für mich sind, dass auf der einen Seite Netzwerk wirklich einen großen Teil des Erfolgs ausmacht. Mhm. Keine Person, und da schließe ich mich ein, ist in der Lage, alles alleine zu machen, sondern man braucht halt Menschen, die einen unterstützen und fördern. Mhm. Und in dem Zusammenspiel kann immer viel mehr entstehen.
Ja.
Und das war auch zum Beispiel der Aufhänger, warum ich ja dann auch mit dem Wolf Görz gesprochen habe, dass wir natürlich im ländlichen Mittelstand auch zusammenarbeiten müssen und können, weil wir können es einfach nicht leisten, da eigene Inseln zu schaffen. Ja. Wir haben das Problem, dass wir gegen Großstädte konkurrieren. Mhm. Wir haben aber auch den elementaren Vorteil, dass wir relativ nah aneinander sind. Also zwischen Oldenburg und Osnabrück, lass mich lügen, sind keine 100 Kilometer. Und das ist natürlich eine Chance, wo auch super viele Menschen wohnen und wo man dann auch einfach zusammenarbeiten muss. Und das ist gar nicht so, dass man sagt, okay, wir vernachlässigen dann die eine oder die andere Seite, sondern ich glaube, wenn wir schaffen, diesen Leuchtturm zu generieren und zu sagen, Achtung, hier passiert richtig viel, dann ziehen wir auch Leute wieder an, die, wo ich dann zum Beispiel auch sage, aus gefühlter Perspektivlosigkeit abgewandert sind, dann trotzdem überlegen, oh, ich glaube, ich habe da doch eine Chance und ich kann da doch was machen.
Ja, und auch die Vorteile, die da drin sind, die Unternehmen, die eben Stichwort Hidden Champions sind. Also für mich stellt sich das oft so dar, Berlin hat es geschafft, Stichwort arm, aber sexy, sich sehr gut zu inszenieren. Und selbst im Ausland, wenn ich irgendwas machen will, dann würde ich sagen, oh, ich muss nach Berlin. Und da sind ganz viele Leute, die mir dann wortreich erklären können, was sie alle irgendwann mal vorhaben. Und dann wollen sie skalieren und dann wollen sie es teuer verkaufen. Das ist ja genau das andere Modell, finde ich ja dann auch durchaus in der Provinz, wo ich Familienunternehmen als Hidden Champions habe, die über Generationen denken und sagen, wie kann ich etwas erhalten? Wie kann ich auch wertschätzen mit den Mitarbeitern umgehen? Wie kann ich wertschätzen vielleicht auch mit Kapital? Teilgebern umgehen und das ist eine völlig andere Denke, völlig andere Haltung. Und das honorieren, glaube ich, in diesen Zeiten auch insbesondere junge Mitarbeiter eher, dass sie sagen, Purpose hattest du ja schon gesagt, wozu seid ihr überhaupt da? Ja. Was ist euer eigentlicher Zweck dabei? Gehört ihr zu den Guten? Und wenn ich mir dessen bewusster bin, dann kann ich das natürlich viel stärker nach vorne stellen. Willst du solche Aspekte bei der nächsten VillageCon noch stärker nach vorne bringen?
Auf jeden Fall, weil ich glaube, das Thema Persönlichkeit wird auch immer mehr und nicht nur, was jetzt die Purpose des Unternehmens angeht, sondern auch dieses ZDE, die Zweck der Existenz eines jeden selber.
Ja.
Warum bin ich überhaupt da und welche Rolle spiele ich überhaupt in einem Unternehmen?
Ja.
Und das finde ich, es wird viel zu viel vernachlässigt, weil klar ist natürlich das Fokus immer, es muss betriebswirtschaftlich sinnvoll sein. Dann gibt es tolle IT und Technologien, die einen dabei unterstützen und Prozess, Unternehmenskultur, aber im Endeffekt der Punkt, warum etwas nicht gelingt oder gelingt, sind dann immer noch die Menschen.
Ja.
Und deswegen sollten wir dem auch einen gewissen Stellenwert geben.
Mhm. Heißt, du wirst Speaker dann auch beim nächsten Mal auch nochmal stärker auf sowas fokussieren und nicht nur sagen, okay, IT und so weiter, da kennst du dich aus wie der Fisch im Wasser. Ja, das wird es weiterhin geben, vermute ich mal, auch das ganze Thema Digitalisierung. Aber eben dieser Aspekt, der Mensch, der Faktor Mensch, was ja gut passt. Ich weiß nicht, ob du den neuen Podcast schon gehört hast. Hast du mit Viktor Ubeit, der Faktor Mensch, der das ja genauso bestätigt auch einfach und auch sagt, wenn einer im Weltraum ganz oben erfolgreich sein will, dann muss er oder sie gerade teamfähig sein und bestimmte Aspekte können. Und nicht der absolute Oberspezialist sein, der aber komplett teamunfähig ist. Also darauf können wir uns freuen. Gibt es schon, da haben wir uns jetzt nicht abgestimmt, gibt es schon ein Datum für die nächste VillageCon?
Tatsächlich gibt es jetzt schon.
Ja, sehr gut. Hör damit.
29.10.2020, das ist ein Donnerstag. Wird wahrscheinlich morgens anfangen und dann auch wieder diese klassische Teilung haben zwischen auf der Hauptbühne Keynotes mit Fokus auf Geschäftsführer und, oder Manager. Mhm. Dann gibt es eine Workshop-Ebene, wo man quasi sich auch ganz in diesen Themen New Work und digitale Transformation weiterbilden kann. Mhm. Und ich denke gerade über ein Escape Game nach, was es Unternehmen bzw. Teams erlaubt, das einmal auch mit allen Sinnen wahrzunehmen. Ja. Dass es nicht nur, ich sag mal, über Impulse von Vortragenden geht, sondern dass man an einem Leib mal spüren kann, im Zusammenarbeit mit dem Vorgesetzten, was bedeutet eigentlich Veränderung?
Ja.
Und dass man auch feststellt, dass es nicht mehr darum geht, aus dem Mäusetümchen heraus zu sagen, wo es lang geht, weil das ist ja einer der großen Themen der Digitalisierung, alle sprechen drüber, keiner weiß, wie es geht und die Geschäftsführer haben in der Regel schon einfach nur menschliche Ängste, weil sie nicht wissen, was es mit einem macht und wo die Reise hingeht und dass es dann durchaus sinnvoll ist, die Mitarbeiter mit einzuspannen, frühzeitig in diesen Planungs- und Designprozess und auch zu schauen, okay, welche Talente und Stärken und wie kann man die dann auch gewinnbringend fürs Unternehmen einsetzen.
Mhm. Ich finde es spannend bei dir, du hast es vorhin kurz angerissen, ich will es aber doch nochmal rausstellen und unterstreichen, ich finde es spannend bei dir, dass du eben diese unterschiedlichen Perspektiven schon in deiner eigenen beruflichen Laufbahn, der jetzt wahrgenommen hast. Und ich glaube, das macht es wahrscheinlich für dich auch leichter, mit den Unternehmern umzugehen oder mit den Managern umzugehen. Du kennst die verschiedenen.
Ja, das ist aber auch nicht ganz einfach, weil ich natürlich eine ganz andere Persönlichkeit bin als der klassische Manager an sich. Mhm. Also wir haben natürlich, wenn wir jetzt nochmal kurz Bezug auf dieses MBTI-Modell oder Myers-Briggs oder diese Farblehre nehmen, haben natürlich viele Unternehmer, die blau-rot sind, also die sehr detailliert sind, aber auch dominant sind, wenig Emotionalität haben und dann quasi durch ihre Dominanz und Führungseigenschaft dann halt quasi das Unternehmen nach vorne preschen. Mhm. Jetzt kommt natürlich eine gewisse Emotionalität auch rein, was die Sache komplett durcheinander bringt und auch, ich sag mal, wenig vorhersagbar macht. Na, man sieht zum Beispiel auch an Trump, wie viel Emotionalität das ganze Gleichgewicht durcheinander bringen kann. Und das ist, glaube ich, einfach wichtig, dass man auch generationenübergreifend für Verständnis sorgt. Ne? Dass man mit dem alten Denken neue Zukunft nicht schaffen kann, sondern dass es darum geht, wie gehe ich damit um und wie kann ich dann quasi auch alle aufeinander bringen. Weil ich sag mal, ich tick noch schon wieder ganz anders als jemand, der gerade von der Schule kommt.
Ja.
Ne? Ich fühle mich, vielleicht bin ich noch ein Digital Native, ich weiß es nicht, aber ich bezeichne mich nicht selber so.
Ja.
Aber die Generation, die jetzt quasi von der Schule kommt, die sind das. Die kennen keine Kassette mehr oder was weiß ich. Und das ist halt auch, wo ich dann so von profitiere, weil ich die beiden Seiten kenne. Genau. Ich kenne das Analoge und das Digitale. Und das ist halt wichtig, dass man das auch reflektieren kann als Unternehmen, dass man auch zum Beispiel jemand, der kurz vor der Rente steht, dass man den genauso begeistern kann, ein Software-as-a-Service-Tool für Customer Relationship Management zu nutzen, als auch jemand, der quasi mit sowas aufwächst.
Ja, du hast es erwähnt, das Thema Emotionalität. Das passt ja auch ganz gut nochmal als Rückgriff auf Thomas Gertiken, der ja den ich im Podcast ja auch hatte, der ausgebildeter Opernsänger ist, Jazzpianist ist, mit dem ich ja darüber gesprochen habe. Der arbeitet mit Führungskräften, damit die ihren Zugang zur Emotionalität hinkriegen. Weil er sagt, Mensch, im Vergleich zu anderen Ländern, wie zum Beispiel USA, führen wir in Deutschland nicht emotional und sind sogar vielleicht sogar stolz drauf, anstatt zu überlegen, ob das nicht zum Repertoire der Führung gehört. Und da schließt sich dann wahrscheinlich auch der Kreis wieder zu dem Thema, wo du sagst, der Faktor Mensch, auch eine Führungskraft, und zwar egal in welchem Alter, muss ja einen Zugang zu der eigenen Emotion auch haben und muss sich da auch selbst kennen und muss das auch ausdrücken können in der angemessenen Art und Weise, aber es nicht verbergen und wegrationalisieren.
Total, und ich bin auch ein großer Verfechter davon zu sagen, Emotionalität und Gefühle zulassen ist keine Form von Schwäche, sondern ganz im Gegenteil, es ist eine Form von Stärke und zeigt auch die Authentizität am Ende des Tages einer Führungskraft, weil Es sind keine Maschinen, es sind Menschen am Ende des Tages und die haben genauso Bedürfnisse und genauso Ängste und Sorgen. Und wenn man da in der Lage ist, das bewusst zu dosieren und zu steuern, führt das auch dazu, dass das Mitarbeiter natürlich eine gewisse Loyalität auch entwickeln und eine Einsatzbereitschaft, als wenn man dann quasi nur mit der Brechstange geführt wird.
Über Zahlen zum Beispiel, das haben wir ja auch erlebt, dann wieder den Vorteil, dass ich ja schon ein bisschen länger im Dienst bin als Berater. Wenn ich überlege, welche Moden ich alles schon als Management-Moden wahrgenommen habe, und oft waren es genau diese Dinge, nämlich ich habe wachsende Möglichkeiten, Daten zu verarbeiten, also werde ich auch immer datenhöriger. So, und wenn ich dann noch Beratungsfirmen habe, die genau das mir verkaufen wollen, dann ist das auf einmal die neue Wahrheit. Und ich denke, wir brauchen beides. Also wir brauchen Zahlen, Daten, Fakten. Wir brauchen aber auch Menschen, die wahrnehmen, wo Emotionalität entsteht und diese Emotionalität auch irgendwie zulassen. Aber auch das Team muss lernen, dann wiederum dafür Spielregeln zu finden. Das, finde ich, ist der zweite Aspekt. Also deswegen bin ich ja so ein Fan vom Ansatz der Selbstführung. Du musst bei dir selbst aufräumen, du musst für dich Klarheit schaffen, damit du aus dieser Klarheit heraus auch emotionale Klarheit auch anderen Leuten begegnen kannst. Aber dann beginnt natürlich der Lernprozess auch für alle, spätestens dann beginnt der, dass man sagt, auch da müssen wir gucken, wie wir im Team dann, wenn wir diese Offenheit wollen, wie wir damit umgehen.
Genau, und diesen hohen Reifegrad an Reflexion, den kann man aber jetzt nicht pauschal einfach auch auf alle Mitarbeiter umlegen.
Nee.
Es gibt halt Menschen, die, wie soll ich sagen, die werden sich nie reflektieren, weil sie es nicht müssen oder wollen.
Auch nicht gelernt oder haben, nie ermutigt wurden, keinen Raum haben.
Genau, und da muss man halt einfach schauen, wie man das auch miteinander dann kombinieren kann, ne? Dass man die dann dazu motiviert, es doch zu tun, dass man aber auch immer nur schaut, okay, wo haben wir denn jetzt gerade ein Thema? Na, ist es ein Thema, wo wir Mangel an Kenntnis haben, wo wir Mangel an Können haben oder an Talenten oder Motivation?
Ja.
Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man da wieder rauskommt. Und das muss man halt auch, und das ist auch mein Anspruch an die Führungskraft, dass die Person sich dann auch genau mit diesen Themen auseinandersetzt.
Ja.
Na, dass man individuell schaut, wo sind denn die Schwächen und Stärken der einzelnen Mitarbeiter und wie kann ich diese bewusst steuern und herausbilden.
Da muss natürlich die Führungskraft auch bereit sein, an sich selbst zu arbeiten. Und auch das ist ein kontinuierlicher Prozess. Ich bin damit nicht fertig, sondern je nach Lebensphase verändern sich Sachen, Unternehmensvisionen verändern sich, weil Märkte sich verändern und so weiter. Ich glaube, der Prozess hört nicht auf. Man sollte allerdings, dafür finde ich solche Formate wie deins eben auch sinnvoll, man sollte immer auch so Rahmen geben, wo die Leute nochmal angestupst werden. Leute, kommt, hört euch das an, reflektiert darüber, arbeitet dann aber weiter. Was passiert denn, wenn ich auf der VillageCon war und warte ich dann nur auf die nächste oder gibt es andere Dinge? Also wenn ich jetzt zum Beispiel, sagen wir, boah, der Mann interessiert mich und ich möchte mehr. Hast du andere Formate noch? Hast du andere Dienstleistungen? Bist du an dem Punkt, dass du sagst, ja, ich will meinen weiteren Normaljob, mache ich weiter, aber ich bin schon dabei, auch Dinge auszuprobieren?
Da bin ich auf jeden Fall ein Typ für, dass ich viele Sachen ausprobiere. Ich habe festgestellt, dass so ein Tag im Jahr so eine Großveranstaltung zu veranstalten halt sehr viel Aufwand bedeutet, aber auch 11 Monate einen schlechten Cashflow bedeutet, weil ich natürlich auch gucken muss, wie ich diese Veranstaltung finanziere, weil ich natürlich auch sehr stark in Vorleistung gehe. Auf der anderen Seite bin ich gerade dabei, die Veranstaltung ein bisschen als Plattform aufzubauen. Mhm. Dass man halt sagt, okay, es gibt halt nicht nur diese eine Veranstaltung, sondern es gibt eine Plattform, VillageCon, die zum Ziel hat, auch unterjährig eine gewisse Kontinuität mit den Veranstaltungen herzustellen. Aber nicht auszuschließen sind halt auch so Coaching und Beratungsleistungen genau in diesem Bereich.
Ja.
Und halt auch zum Beispiel so Unternehmerfrühstücke. Also das nächste Unternehmerfrühstück mit der Stadt Vechta wird in Zusammenarbeit mit der VillageCon stattfinden.
Okay.
Und da gibt es immer so einen Dreiklang zwischen Wirtschaft, Wissenschaft und Politik, wo man dann einfach schaut, wie kann man diese drei Ebenen miteinander verbinden und das dann mit einem leckeren Frühstück vereinbart. Ist eine ganz schöne, lockere Atmosphäre, auch minimal zeitintensiv. Und da muss man halt irgendwie schauen, dass man da eine gewisse Balance findet zwischen Zeitinvestment der Person und dann halt das, was dabei rauskommt.
Ich war jetzt gar nicht so sehr bei dem Thema Cashflow. Ich war jetzt mehr so, ich bin jetzt Unternehmer, ich komme aus der Region und ich sage, ey, war cool, aber boah, es dauert schon wieder, 11 Monate und x Tage, bis das nächste Mal kommt. Und ich möchte doch gern dranbleiben an diesem Thema. Kann ich dich mieten?
Das geht tatsächlich. Ein guter Einstieg wäre, ist einfach, mich anzusprechen und dann können wir uns über den Bedarf unterhalten.
Was man könnte auch Inhouse-Sachen machen daraus.
Man könnte Inhouse-Sachen machen. Ich kann aber auch ein gutes Netzwerk, ich kann ja auch vermitteln.
Ja.
Also ich muss auch immer schauen, dass ich lieferfähig bleibe, aber wo ich für sorgen kann, ist, dass da auch ein Mehrwert und ein Output bei rumkommt.
Ja. Lass uns das mal als Anlass nehmen, auch so als Abrunder. Wir werden sicherlich auch bei Zeit ein Update haben, vielleicht so im Vorfeld der nächsten VillageCon. Das heißt, wenn du dich jetzt für den 29.10., das an alle Hörerinnen und Hörer, die zumindest aus der Region kommen, schon mal Kreuz machen im Kalender. Wenn du also am 29.10. die nächste machst, dann wird es ja vorher auch schon ein paar Dinge geben. Aber lass uns lieber mal 5 Jahre weiter gucken. Was ist denn so dein Zukunftsbild für dich selbst? Ich glaube, Herbert Achternbusch, der Regisseur, das habe ich schon mal zitiert, hat sinngemäß gesagt, ich bleibe so lange in Bayern, bis man das Bayern anmerkt. Das fand ich sehr sympathisch. Ich glaube, der lebt noch. Und das dauert, glaube ich, auch noch, bis man das Bayern anmerkt. Aber was ist dein Bild, dass du sagst, wenn wir 5 Jahre weiter sind, bist du dann auch in der Region erkennbar? Sehe ich dich dann mit einem kleinen Team in einem Coworking-Space und da steht dann VillageCon, weiß ich nicht, Projektbündel oder sowas an der Tür. Was ist dein Bild? Aber Vorsicht, alle hören mit.
Es ist tatsächlich gar nicht so einfach, weil...
Oder hast du Szenarien, dass du sagst, 1, 2, 3?
Also es ist schon so, ich habe mal 5 Jahrespläne gemacht und die sind nie eingetreten, weil es immer anders kommt, als man denkt.
Ja, und aber wenigstens bist du vorbereitet, denn du hattest mal einen Plan. Ja.
Genau, also mein Plan ist, dass ich die VillageCon wirklich als Plattform ausbaue und dann quasi auch eine physikalische Anlaufstelle biete und ich sag mal einen Marktplatz an Möglichkeiten, um sich entweder im Team oder als Einzelperson fortzubilden, wo man Know-how-Austausch machen kann, wo man, ich sag mal, Technologien oder auch Anbieter direkt vor Ort kennenlernen kann und quasi nicht irgendwie in die Großstädte muss, um irgendwelche Sachen zu besorgen, sondern das kriegt man dann alles hier vor Ort.
Ja, okay, das wäre also ein Bild, dass du sagst, ich bin da dann verortet und ich habe ja immer dann gleich so, ich sag mal, in Farbe träume ich ja gleich dann davon. Das wäre sowas, da ist dein Schild dabei. Wenn ich jetzt zum Beispiel, nehmen wir mal an, ich kenne das aus Süddeutschland, würde sagen, ich bin jetzt der Wirtschaftsförderer einer mittelgroßen Stadt dort, würde sagen, Mensch, irgendwie muss ich mir mal das Know-how auch von Tim Fröhler auch holen. Ja. Ich könnte dich ja auch mieten und kaufen und sage, hilf mir ein Konzept zu entwickeln, würdest du ja wahrscheinlich auch machen.
Das würde ich auch machen. Wie gesagt,
das ist jetzt primär die Aufgabe, weil du fühlst dich ja der Region verbunden, aber du willst andere Leute auch unterstützen.
Das auf jeden Fall. Mhm. Und da sehe ich nämlich auch einfach den Vorteil in der Zukunft, dass man, wenn viele Leute zusammen an einem Tisch kommen und sich gegenseitig unterstützen, dann kann was Großes draus werden. Mhm. Und wenn es jetzt, ich sag mal, Partikularbedarfe gibt, dann stehe ich auch zur Verfügung und schaue, wie ich das dann auch ableisten kann, weil, wie gesagt, ich mache das ja nicht hauptberuflich, sondern nur nebenberuflich. Und ich finde das unheimlich spannend, dann auch in Unternehmen einzutauchen. Und ich habe halt durch meine Station im Startup, im Mittelstand und Großkonzern natürlich schon einen gewissen Erfahrungsschatz, der unheimlich wichtig ist, beziehungsweise der mich auch in eine Lage versetzt, viele Sachen differenziert zu betrachten, weil ich halt die Dynamiken der verschiedenen Unternehmensgrößen kenne. Ja. Und das ist unheimlich spannend, weil auch alle Unternehmen einfach unterschiedlich sind. Mhm. Und selbst auch in den Bereichen, Großkonzerne untereinander ticken wieder komplett anders und haben andere Unternehmenskultur oder auch Startups untereinander haben zwar gleiche Dinge, aber sind dann doch wieder unterschiedlich, weil das wieder stark personenabhängig ist, wie die Person auch diese Unternehmenskultur pflegt. Und und da kann man, glaube ich, schon auch im Sparring und im Dialog auch viele Möglichkeiten identifizieren, die man dann machen kann.
Ich sehe nämlich 2 Sachen, wo die bei mir sofort klicken. Das eine ist, wenn ich jetzt Unternehmer aus der Region wäre, würde ich sagen, okay, ich muss dich jetzt mal mieten zum Austausch, um Ideen zu generieren. Und das zweite ist, wenn ich jemand bin, der auch versucht, Vernetzung herzustellen, damit die Provinz sexy ist, dann würde ich gegebenenfalls vielleicht auch dich buchen wollen oder so. Wir setzen ein paar Links in die Shownotes auch rein zu dieser Episode, damit man zu dir den Kontakt aufnehmen kann, damit man auch auf die VillageCon selbst kommt. Und ich glaube, damit haben wir dann auch erstmal, ich sag mal, die Hörerinnen und Hörer versorgt. Und dann müssen wir bei Zeit ein Update machen vor der nächsten VillageCon, weil ich weiß ja, du hast schon ein bisschen auch was in der Kiste. Nicht alles ist schon spruchreif, was du noch tun wirst, auch an Produkten. Aber ich sag mal, mindestens mit diesen 2 Ansätzen könnte man dich auch buchen oder mieten.
Genau, definitiv.
Ja. Tim. Ganz herzlichen Dank dafür, dass wir ein bisschen Einblick auch da reinbekommen haben. Was ist VillageCon? Warum ist es dir ein besonderes Anliegen? Und warum ist in der Folge, ist das auch dein Beitrag, damit die Provinz auch sexy bleibt? Danke dir.
Ja, vielen herzlichen Dank für die Möglichkeit. Danke.
Soweit mein Gespräch mit Tim Fröhle. Vielleicht fragen Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, sich jetzt auch, was Sie für Ihre Heimat oder Ihren jetzigen Lebensmittelpunkt tun können. Nutzen Sie doch einfach die vorgestellten Ideen und starten Sie Ihre eigenen Initiativen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen wie immer eine wirksame Zeit, Ihr Burkhard Benzmann. Vielen Dank, dass Sie auch bei dieser Episode des Podcasts Selbstführung und Leadership Development dabei waren. Auf bald!